letzte Woche mit einem 82-jährigen Zelt mit Milliardär. Der ist halt aufgewachsen mit 2 Mark am Tag und konnte sich kaum was zu essen leisten. Der hat natürlich einen ganz anderen Drive und seine einzige Möglichkeit für ein besseres Leben war unternehmerischer Erfolg. Ich glaube, das gibt es heute nicht mehr, weil es dafür den meisten zu gut geht. Dieser Hunger, der ist nicht mehr ganz so da. Man muss sich bewusst sein, dass natürlich, wenn man viel Zeit in sein eigenes Unternehmen reinsteckt, diese Zeit für andere Sachen einfach nicht da ist. Man muss da schon Abstriche machen. Ich glaube, als junger Mensch hat man vor allen Dingen erstmal den Vorteil, dass man ja keinerlei Fallhöhe hat. Es kann ja nicht so viel schief gehen. Das heißt, einfach anzufangen und einfach mal zu machen. Und gerade heutzutage ist die beste Zeit zum Gründen, weil jeder junge Mensch sich mit AI einfach anfangen kann. Mit Agents und Co. wird es halt einfach leichter, Produkte zu entwickeln. Es wird aber auch schwerer, die Produkte langfristig am Markt zu halten. Wir machen einen 10-Millionen-Fonds, der sehr, sehr, sehr frühphasig investiert in Talente unter 26. Mich interessiert ja im Kern der Gründer oder die Gründerin. Und da achten wir drauf, sehen wir das Potenzial, dass die eine sehr erfolgreiche Firma aufbauen und sehen wir die notwendige Resilienz, das auch über die nächsten wahrscheinlich 8 bis 10 Jahre zu machen. Es ist nicht so schwer, wie ihr denkt. Einfach anfangen, einfach was entwickeln, an der Idee arbeiten und mit Leuten darüber sprechen. Ganz viele junge Menschen haben Angst.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de, René Klein.
Hi, schön, dass du wieder reinhörst beim Podcast von fürgründer.de. Soll ich gründen? Und wann ist die beste Zeit zu gründen? Mit Anfang 20, Mitte 30 oder später? Albert Schweitzer hat ganz unabhängig vom Alter gesagt, ich will dem Risiko begegnen, mich nach etwas sehnen und es verwirklichen, Schiffbruch erleiden und Erfolg haben. Und deshalb freue ich mich, dass in dieser Folge Darius Götter zu Gast ist. Darius steht mit Mitte 20 wie kaum ein anderer derzeit in Deutschland für junges Gründen. Selbst hat er bereits ein paar Unternehmen gestartet, das Young Founders Network mitgegründet und Ende 2025 einen VC-Fonds über 10 Millionen Euro für junge Gründer und Gründerinnen aufgelegt. Also sprechen wir über die nächste Generation Gründer und Gründerinnen nach dem Motto Gründen, was sonst? Dabei geht es um die Vor- und Nachteile der jungen Gründung, welche Unterstützungsangebote es gibt, die wichtigsten Tipps aus Sicht von Darius und wie wir Deutschland zum Unternehmerland machen können. Hallo, Darius.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, da sein zu dürfen.
Gerne. Darius, wie bist du denn zum Gründen gekommen?
Ich habe mal angefangen, auf dem Kinderflohmarkt mein Lego zu verkaufen und fand es toll, damit dem Geld frei zu verfügen und Sachen zu verkaufen. Und habe dann angefangen, in der Schule Süßigkeiten zu verkaufen und Radiergummis. Und damals gab es diesen Lubenband-Trend, hab das verkauft in der Schule und habe dann eine Schülerfirma gegründet mit ein paar Freunden. Damals waren wir so 15. Haben aus alten Schallplatten haben wir Wanduhren gemacht und die dann viel zu überteuert verkauft auf Weihnachtsmärkten und in lokalen Geschäften in meiner Heimatstadt Wittenberg. Und so ging das eigentlich alles los. Ich bin dann relativ früh nach München gezogen mit 16, um hier mein Abi im Bereich internationale Wirtschaft zu machen und habe dann hier auch schon in erst Startup und dann Scale-Up gearbeitet, bevor ich dann mein erstes eigenes Unternehmen mit etwa Anfang 20 dann wirklich gegründet habe, wo wir dann unsere Softwarefirma quasi aus der studentischen Unternehmensberatung heraus gegründet haben.
Mhm. Und was würdest du sagen, waren da die größten Triebkräfte für dich? Also was war die größte Motivation?
Ich hatte sehr viel Spaß daran, quasi selbst Dinge umzusetzen und komplett frei zu gestalten. Natürlich gerade auch in der Schülerfirma dann schon mit meinen Freunden zusammen. Und zu sehen, okay, das, was ich hier entwickle, was ich baue, kauft jemand anderes. Und ich bin komplett frei in dem, was ich mache. Ich kann das irgendwie flexibel gestalten, kann da flexible Produkte entwickeln, die dann irgendwo auf einem Markt treffen. Und das finde ich seit jeher beeindruckend. Natürlich auch Geld an sich, damit arbeiten zu können und dann flexibel darüber verfügen zu können. Und entsprechend finde ich Unternehmertum eigentlich, ohne dass ich jetzt einen familiären unternehmerischen Background habe, schon sehr lange sehr interessant.
Da schließt sich aber direkt eine Frage an, was haben denn deine Eltern damals so gesagt und gedacht?
Für die war es natürlich alles komplett Neuland. Also meine Eltern, ich komme ja ursprünglich aus Lutherstadt Wittenberg, die arbeiten noch im gleichen Betrieb, wo sie damals ihre Ausbildung gemacht haben, jeweils, was auch, glaube ich, komplett normal ist in der Region, aber auch darüber hinaus. Und für die war es natürlich eine Umstellung, sagen wir es mal so, dass ich dann doch irgendwie oft Pakete bekommen habe, wo dann, keine Ahnung, zum Beispiel Süßigkeiten oder andere Sachen drin waren, die ich dann an der Schule verkauft habe. Ich habe immer nur legale Sachen verkauft, muss man vielleicht dazu sagen. Aber das war natürlich für die komplett neu. Und als ich dann auch daraus aus unternehmerischen Möglichkeiten sieht man ja auch insgesamt vielleicht mehr Möglichkeiten im Leben und mehr Flexibilität und mehr Freiheit. Und als daraus dann auch entstanden ist, dass ich ja recht früh gesagt habe, dass ich nach München ziehe, war es natürlich schon erstmal eine Herausforderung für meine Eltern. Sie haben mich aber immer unterstützt, auch wenn sie nicht immer alles verstanden hat, was ich gemacht habe. Mittlerweile haben sie, glaube ich, da deutlich mehr Verständnis, weil wir auch viel darüber sprechen und sind auch fallen, weil sie sehen, das funktioniert alles. Aber es war natürlich lange Zeit nicht so.
Mhm. Ich glaube, es ist immer, oder viele kennen das, ne? Wenn dann die Eltern fragen, was machst du da eigentlich so?
Ja.
Und kann man so eigentlich Geld verdienen? Ich glaube, das sind so diese klassischen Fragen und da ist die Antwort oftmals gar nicht so einfach. Beziehungsweise, dass man da ein gegenseitiges Verständnis für diese ja doch sehr unterschiedlichen auch Geschäfte, die man da eben jetzt macht im Vergleich zu dem, was die Eltern so unter na, vielleicht auch Gründungen, Unternehmen ja eigentlich gewohnt sind.
Absolut.
Jetzt hast du das aus deiner Sicht beschrieben. Warum ist es aus deiner Sicht so wichtig, dass Menschen gründen?
Ich glaube, im Endeffekt sind die Innovationstreiber in unserer Gesellschaft immer die, die was Eigenes machen, die irgendwo eine eigene Idee umsetzen, die was from scratch aufbauen. Und ich glaube, Gründung ist einfach der Weg, wo man sowohl seine eigenen Ideen als auch seine eigenen Wünsche entfalten kann, als auch damit wirklich einen großen Mehrwert für die Gesellschaft haben kann. Natürlich je nachdem, was man macht, aber die meisten Startups sind ja zum Glück doch eher innovativer und bringen Produkte auf den Markt, die wirklich einen Impact haben können. Ob jeder gründen muss, wahrscheinlich nicht. Ob es ihm gut tut, sich mal mit einem eigenen Projekt auseinandersetzen zu müssen, und wir sprechen ja nachher wahrscheinlich noch über Unternehmertum in Schulen und Bildung und Co., glaube ich schon. Also, dass jeder sich damit auseinandersetzen sollte, wie funktioniert denn Gründung oder wie funktioniert es auch wirklich in der Praxis, und das vielleicht als Teil des Unterrichtsinhalts, halte ich schon für essentiell.
Du hast ja über euer Netzwerk auch einen großen Einblick darüber, was junge Menschen eigentlich so gründen.
Ja.
Von daher ist mal ganz spannend, was ist so gerade, was liegt vielleicht so im Trend, und hast du ein paar konkrete Beispiele für ganz spannende junge Gründungen?
Man muss ja sagen, dass junge Menschen, die Definition von jungen Menschen ist ja relativ groß, würde ich sagen. Und ich schaue, es gibt ja zum Beispiel die Wirtschaftsjunioren, da ist alles jung unter 40. Wir beim Young Founders Network, da ist alles jung unter 25. Bin selbst ich schon zu alt für. Mhm. Deswegen ist jung eine recht breite Definition. Wir haben natürlich viele, die irgendwo in der Schule sind, 14, 15, 16, 17. Die machen meist was im Bereich Lern-App. Oder auch viele starten mit einer Agentur. Das ist, glaube ich, auch ein dankbarer Einstieg ist ins Unternehmertum. Ich glaube, die wenigsten, die während der Schulzeit irgendwas gründen, halten daran super lang fest oder bauen irgendwas, was wirklich so einen hohen Innovationsgrad hat, dass es langfristig bestehen bleibt. Es gibt natürlich Ausnahmen, Keytech zum Beispiel, die ja das mit Milan schon seit einigen Jahren machen und 3D-Druckfilament recyceln oder recyceltes 3D-Druckfilament herstellen, mittlerweile Maschinenbau machen, sich da wirklich etabliert haben aus einem Startup-Teams-Projekt heraus. Solche Fälle gibt es. Es gibt nur Unity. Bene hat auch während der Schulzeit angefangen, mittlerweile Series B Startup, also wirklich ein großes Unternehmen daraus gebaut, und da gibt es diverse andere Fälle. Aber der Großteil, ich sag mal, startet mit einem netten Einstiegsprojekt und macht dann irgendwann was anderes. Und ich glaube, das ist doch komplett fair. Was man sieht, wenn man dann weiter über junge Menschen spricht, ist natürlich, dass viel auch aus den Universitäten rauskommt. Viele meiner Freunde studieren TUM BWL hier an der Technischen Universität in München. Die sind ja prädestiniert dafür, was zu gründen. Also auch was zu gründen, was oft deutlich technischer ist, was vielleicht auch teilweise wissenschaftlicher ist, je nachdem, wer da noch im Gründerteam mit verankert ist. Und das sind dann meist Projekte, die wirklich auch eher langfristig umgesetzt werden. Gerade wenn die Leute am CDTM sind oder auch bei Manage & More oder anderen Initiativen, dann sind das in der Regel Unternehmen, die von jungen Leuten gegründet werden, Anfang, Mitte 20, die aber wirklich auch zum Unicorn, siehe Flix zum Beispiel, werden können.
Mhm. Ein paar Beispiele hast du schon eingestreut, von daher vielleicht jetzt trotzdem nochmal die Chance, da eine Bühne zu geben. Möchtest du noch zwei, drei Unternehmen vielleicht nochmal rausheben, auf die man jetzt ja nach dem Podcast auch einfach mal schauen sollte, sich da mal die Produkte und Dienstleistungen anzugucken?
Gern, also ich bin gerade großer Fan von dem ganzen Legal-Tech-Bereich, finde den sehr spannend. Da macht zum Beispiel Glade Legal, die zwei Jungs, die sind auch aus dem TUM BWL-Studiengang, machen das, glaube ich, auch noch aktiv, sind aber mittlerweile unternehmerisch auch so erfolgreich, gerade in der Finanzierungsrunde, dass sie das Studium hoffentlich nur nebenbei betreiben. Das ist zum Beispiel ein Team, was man sich anschauen kann und was man auch sicherlich gut als Referenzcase betrachten kann. Dann gibt es aber auch Senior Connect, die das Ganze seit längerem neben dem Studium gemacht haben, dann parallel das Studium abgeschlossen haben, dort sich mit dem ganz spannenden Thema Arbeitsmarkt beschäftigen. Wir sehen ja eine riesen Disruption im Arbeitsmarkt, das heißt sehr viele Fachkräfte, tatsächlich unabhängig eigentlich des Alters. Senior Connect fokussiert sich primär auf Ü50, haben natürlich extreme Herausforderungen am Arbeitsmarkt. Ich glaube, das ist ein Thema, was uns noch lange als Gesellschaft beschäftigen wird, weil es auch nicht besser wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir wieder zu einem Arbeitnehmermarkt kommen werden oder dass die Beschäftigungsquote wieder deutlich steigen wird. Das heißt, was passiert eigentlich mit den Menschen, wenn sie aus dem Job rausdroppen und eigentlich noch 10 Jahre bis zur Rente haben? Das ist ein sehr spannendes Thema, dem sich Senior Connect widmet, um mal zwei Beispiele zu nennen. Mhm.
Ein paar Stichworte hast du schon genannt, wenn es auch darum geht, wie wir vielleicht junge Menschen stärker für das Thema Gründen motivieren können. Lass uns da jetzt mal drauf schauen. Ne? Was wäre ein Weg zu mehr jungen Gründern und Gründerinnen? Vielleicht starten wir aber hinten, weil das natürlich auch im letzten Jahr so eine tolle Meldung war. Im Prinzip euer Fonds, den ihr aufgelegt habt, der jetzt speziell Venture Capital für junge Menschen oder junge Gründer bereitstellen soll. Also vielleicht starten wir dort. Was ist der Fonds? Wo kommt das Geld her? Was macht der Fonds? Wer kann sich dort bewerben bei euch?
Ja, wir haben aus dem Young Founders Network heraus, zusammen mit der Code University in Berlin, mit der wir von Tag 1 unserer Initiative sehr, sehr eng zusammenarbeiten, dem wir auch sehr viel zu verdanken haben, auch immer noch unser Main Office dort in der Code haben, das sich hoffentlich auch niemals ändert. Mit denen zusammen haben wir gesagt, hey, wir haben so einen großen Talentpool, sowohl von den Code-Studierenden als auch bei uns im Young Founders Network, als auch darüber hinaus einfach durch unser Netzwerk. Und dadurch, dass wir mittlerweile relativ groß sind, haben wir natürlich auch an die verschiedenen anderen Hochschulen und Startup-Standorte, Startup-Factories, die jetzt aufgebaut werden, einen sehr, sehr guten Kontakt rein. Und wir hatten in den letzten Jahren so ein paar verschiedene Fälle, wo einfach Unternehmen dann oder wo Gründer aus unserem Netzwerk dann im Y Combinator gelandet sind oder auch bei Evor oder auch andere sehr gute Finanzierungsrunden gemacht haben und wir da immer nicht mitspielen konnten. Und dann haben wir, ich glaube, tatsächlich auf den German Startup Awards dann beschlossen, okay, hey, so wir machen das jetzt und wir setzen uns jetzt diese Woche zusammen und dann planen wir, wie wir das machen. Und dann war so die Initiative von der Code, von YFN, für mir persönlich, und dann haben wir gesagt, kommt, wir machen was, was auch wirklich jungen Gründern hilft. Und haben definiert, wir machen einen 10-Millionen-Fonds, der sehr, sehr, sehr frühphasig investiert. Das heißt, wir investieren gern auch noch vor der Gründung oder mit der Gründung oder in der Pre-Seed, aber so früh wie irgendwie möglich, in Talente unter 26, weil wir da einfach den besten Access haben und da haben wir auch den kompetitiven Vorteil gegenüber allen anderen Fonds, weil wir einfach einen besseren Zugang haben. Mhm. Und wenn man sich mal anschaut, Y Combinators aktuelle Durchschnittsalter ist mittlerweile 25,4, Tendenz stark fallen seit einigen Jahren oder seit einigen Batches. Die Gründerinnen und Gründer werden auch einfach immer jünger und das ist auch logisch, weil jeder junge Mensch sich mit AI auseinandersetzen kann und ein Cloud Code Abo machen kann und einfach anfangen kann. Mit Agents und Co. wird es halt einfach leichter, Produkte zu entwickeln. Es wird aber auch schwerer, die Produkte langfristig am Markt zu halten. Also ich glaube, man sieht gerade, Software ist noch nicht dead, aber er ist halt sehr flexibel gestaltbar aktuell, weil ganz viele Produkte halt mit einem Update oder mit einem neuen Tool hinfällig sind. Gleichzeitig haben wir gesagt, wir wollen relativ breit investieren. Das heißt, wir gucken uns industrieagnostisch alles an, machen 100 Tickets mit dem Fonds in über etwa 3 Jahren und wollen damit natürlich zum einen eine gewisse Rendite erzielen, wollen aber auch zeigen, dass wir an die Zukunft der deutschen Wirtschaft glauben. Also gerade für unsere LPs, das zum Teil auch Family Office sind, ist es natürlich wichtig, dass wir die Nachwuchstalente fördern und dass nicht jeder in Silicon Valley geht, was auch überhaupt nicht notwendig ist. Ich glaube, man kann auch aus Europa und man kann auch aus Deutschland Firmen für die ganze Welt aufbauen. Wir müssen das frühzeitig signalisieren und das tun wir unter anderem mit dem Fonds. Und wir müssen natürlich die Menschen dann auch oder die jungen Gründer dann auch entsprechend unterstützen. Das tun wir natürlich dann primär durch unser Netzwerk für Folgefinanzierung. An sich geben wir relativ simpel Convertible Loans raus, Bewertung immer individuell und gehen den Gründern dann aber auch nicht auf den Sack. Ich glaube, das Letzte, was ein Gründer möchte in der Phase ist, dass der Investor alle 2 Tage anruft. Dafür haben wir auch gar keine Kapazitäten. Das heißt, wir geben denen das Geld, weil wir glauben, sie können was sehr, sehr Gutes aufbauen, und wenn sie Hilfe von uns brauchen, dann sollen sie sich melden, WhatsApp schreiben oder anrufen. Dann helfen wir da, vor allen Dingen mit unserem Netzwerk. Und ja, haben das letztes Jahr announced, gestartet, und jetzt läuft es langsam an.
Wie ist der Bewerbungsprozess bei euch?
Also man schreibt uns in der Regel, wobei das meiste schon über Intro kommt. Also die spannendsten Deals, fairerweise wie auch in jedem anderen Fonds, kommen durch Intro oder auch durch teilweise proaktiven Outreach unsererseits.
Und euer Ziel ist dann so vom Prozess her, wie schnell zu sein? Vom ersten Kontakt bis dann zum Closing?
Bestenfalls 7 Tage. Oh. Hängt aber auch ein bisschen davon ab, ob andere Investoren involviert sind. Bisher hatten wir überwiegend den Fall, dass wir Teil einer Runde sind.
Wenn ihr sagt, es sollen 100 Tickets sein, dann sind es ja 100.000 Euro pro?
50 bis 100, genau. Man hat natürlich immer noch gewisse Kosten, die ihn vorhat. Ja.
So, das heißt, ihr seid dort im Prinzip in diesem Business Angel Niveau oder ja, ne, in diesem Umfeld unterwegs, geht dort aber auch bewusst dann gemeinsam. Also es ist nicht die Business Angels werden jetzt rausgedrängt, sondern nein, legt schon auch Wert, dass es da durchaus gemeinsam dann passieren kann.
Ganz im Gegenteil, also gerade wenn ein Startup mehr Geld braucht, schauen wir natürlich auch, wen kennen wir und wen kann man vielleicht zusätzlich mit an Bord tun, der einfach noch Branchenexpertise hat, der vielleicht auch schon 1-2 Angel Investments gemacht hat, kann aber theoretisch auch jemand komplett neu sein im Angel Game. Aber ja, machen das gerne auch mit anderen Angels zusammen. Okay. Ich würde uns selber auch eher, wie du richtig sagst, wir machen 50 bis 100.000 Euro Tickets, also eher auf der Größe Angel einordnen.
Okay, aber jetzt erstmalig ein direkter Zugang speziell oder nur für wirklich junge Gründer, die es ja durchaus auch, also ich würde sagen, schon schwerer haben, weil ne, so historienmäßig können sie noch nicht so viel vorweisen. Und daher glaube ich schon, da jetzt ein ganz spannendes Instrument, wo sich vielleicht der ein oder andere 30-Jährige dann ein bisschen ärgert, dass er da nicht dran teilnehmen kann. Wie macht ihr das, wenn es da gemischte Gründerteams, also auch von der Altersstruktur her, gemischte Gründerteams gibt?
Eine Person muss mindestens die Altersvoraussetzungen erfüllen. Wir haben auch Teams, gerade im Biotech-Bereich zum Beispiel, schauen wir uns ein paar Sachen an. Da hast du halt oft, wenn die Leute einen Doktor gemacht haben in ihrem Bereich, dann können die einfach nicht mehr U26 sein. Oder also wenn sie dann noch bis 26 sind, dann umso mehr Respekt. Aber die meisten sind dann einfach schon älter und haben dann tendenziell jemanden im Team, der vielleicht jünger ist, für 24, 25 etc. Das ist für uns aber dann auch komplett fein. Deswegen, da sind wir, also so, dass mindestens eine Person die Altersvoraussetzung erfüllt.
Und dann vielleicht nochmal abschließend, auf welche, also du hast gesagt, Industrie ist quasi egal, ihr schaut über alle Branchen. Ja. Auf welche Metriken schaut ihr besonders? Oder gibt es irgendwas, muss ich ein Pitch-Deck schicken? Gibt es noch persönliche Vorstellungen dann? Wie läuft das vielleicht nochmal ab und worauf sollte ich jetzt achten, um da möglichst gute Erfolgschancen zu haben?
Ja, sehr gute Frage. Also wir sind ja im Endeffekt, dadurch, dass wir so früh investieren, Talent-Investor. Das heißt, natürlich interessiert uns irgendwo die Idee und ich sag mal in der Basis auch, wenn es gibt ein Pitch-Deck und einen Businessplan. Für mich müsste man jetzt nicht selber also extra einen schreiben. Mich interessiert ja im Kern der Gründer oder die Gründerin. Und da achten wir drauf, sehen wir das Potenzial, dass die eine sehr erfolgreiche Firma aufbauen, und sehen wir die notwendige Resilienz, das auch über die nächsten wahrscheinlich 8 bis 10 Jahre zu machen. Klar, einiges geht heutzutage auch schneller, aber tendenziell dauert schon immer noch 8 bis 10 Jahre, ehe man eine sehr erfolgreiche Firma aufbaut. Wir gucken uns da auch an, was haben die Leute in der Vergangenheit schon gemacht. Also frühe unternehmerische Erfolge schon vielleicht in der Jugend, dass man einfach schon bewiesen hat, okay, hey, ich habe zwar wie 100 andere auch eine Marketingagentur gegründet, aber meine Marketingagentur hat halt mit 17 schon irgendwie 1 Million Umsatz gemacht. Mhm. Oder auch frühe sportliche Erfolge. Wenn jemand, sportliche Erfolge hat, dann zeugt das meist davon, dass jemand sehr, sehr viel trainiert, sehr viel Bisskraft hat, sehr viel Hunger zu gewinnen. Und wir wollen ja auch Gründer, die gewinnen wollen. Deswegen investieren wir in sie. Wir wollen ja mit ihnen gewinnen. So eine gewisse Resilienz, die sich aufgebaut hat, und so ein gewisser Track Record, das muss nicht in Schulnoten sein. ich würde auch nicht sagen, dass es das per se ausschließt, aber mir würde zum Beispiel ein 1er-Abi jetzt nicht reichen als Proof, sondern vielleicht nebenbei noch drei andere Dinge erfolgreich gemacht hat oder eine andere Sache extrem erfolgreich gemacht hat, dann ist das vielleicht eher so ein Track-Record, den man damit reinziehen kann. Mhm. Aber meist merkt man das bei den Menschen schon sehr, wie viel Hunger zu gewinnen sie haben. Und dafür muss man sie persönlich treffen.
Ja, das heißt, ihr führt dann persönliche Gespräche. In welcher Runde?
Also wir machen das auch digital. Ich habe ja einen Co-GP, den Hans. Ja. Das heißt, jeder von uns spricht mindestens einmal mit den Gründern digital oder auch zusammen. Und einer von uns spricht dann mit ihnen in Person. Oder auch wir beide, wenn es ausgeht. Das erfordert natürlich auch eine gewisse Flexibilität, einfach mal hinfahren zu können oder es einfach zu machen. Hans ist in der Nähe von Berlin. Ich sitze in München. Das heißt, damit sind wir eigentlich ganz gut aufgeteilt. Und ich nutze natürlich dann immer die Möglichkeit, ich bin aktuell, würde ich sagen, so alle 2 Wochen im Durchschnitt an der Code für einen Tag oder einen Dreivierteltag. Da ist natürlich mein Day immer back-to-back voll mit Meetings, mit Gründern, weil man halt da ein persönliches Gefühl dafür bekommt.
Okay. Gut, ja, dann ist unser Appell jetzt für alle, die zumindest einen Team haben, der unter 25 oder 26 jetzt
26,
ist, ja, sich bei euch zu bewerben.
Gerne, ja.
Der Idee. Und es geht um Talente, noch nicht um wirklich aufgebaute Unternehmen. Also insofern, glaube ich, auch ganz spannend. Und dann einfach im Gespräch zu überzeugen.
Das ist auch ein guter Hinweis. Es geht um Talente. Ich bin gerade bestimmt mit 5, 6 Gründern parallel, so alle paar Wochen im Austausch, weil wir quasi gemeinsam an der Idee arbeiten und gemeinsam schauen, was die gründen könnten und quasi die verschiedenen Märkte evaluieren, verschiedene Produkte austesten und wir da quasi immer regelmäßig im Austausch bleiben. Auch sowas mache ich sehr gern. So wirklich Entwicklung from scratch. Ja.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Welche Möglichkeiten haben junge Menschen bei euch noch, mit dem Thema in Berührung zu kommen? Und dann sprechen wir nochmal darüber, was es dann noch bräuchte, um wirklich gute Startvoraussetzungen zu bieten.
Also ich meine, im Young Founders Network, das Ganze ist ja mal entstanden quasi aus Startup-Teams-Alumni. Während Corona konnte man sich nicht treffen oder fand es halt alles nicht in Person statt. Das heißt, wir haben uns danach getroffen bei Milan in der alten Halle und haben dort quasi ein erstes kleines Event gemacht, um einfach like-minded people zusammenzubringen. Und daraus ist diese große Initiative, das große Netzwerk entstanden mit mittlerweile 1700 Mitgliedern. Der Grundgedanke ist, dass wir junge Menschen für Unternehmertum begeistern und ihnen den ersten, quasi die erste Community bieten, in der sie Leute treffen, die ähnlich crazy sind und die vielleicht auch eher die Außenseiter an ihrer Schule sind, weil in den meisten Schulen hat man doch eher wenige Menschen, die sich aktiv mit dem Thema Startups oder Unternehmertum beschäftigen. Wir hatten lange die Intention, hey, wir bringen doch ganz sicher unternehmerische Bildung in den Lehrplan. Das ist sehr, sehr schwer, wie man sich vorstellen kann im Föderalismus. Und wenn man über jedes Thema oder über das gleiche Thema jedes Mal mit 16 Landesregierungen und Landesbildungsministerien und einem nationalen Bildungsministerium sprechen muss. Nichtsdestotrotz haben wir es in Sachsen schon geschafft, dass wir dort tatsächlich Teil des Lehrplans sind, was wirklich das Team in Sachsen extrem gut gemacht hat. Und unser Ziel ist es aber, und da ging dann die Entwicklung hin, unternehmerische Bildung zu vermitteln. Und das können wir natürlich auch außerhalb des Lehrplans. Und deswegen haben wir sehr, sehr viele Initiativen, die wirklich anfangen, ganz früh einfach unternehmerische Bildung zu vermitteln. Das sind zum Beispiel unser eigener Inkubator, wo man über 10 Wochen dann an seinem Startup arbeiten kann, zusammen mit erfahrenen Gründerinnen und Gründern aus unserem Netzwerk. Das ist Startup in School, wo wir letztes Jahr während der Gründungswoche an, ich glaube, über 100 Schulen Vorträge zum Thema Gründung gehalten haben, auch alles mit Ehrenamtlichen organisiert, die dann quasi jeweils eine Unterrichtsstunde über Gründung gesprochen haben. Das sind auch so hin und wieder Ausfallstunden, die wir ersetzen. Gibt es übrigens eine tolle Initiative Live Teach Us, die auch sehr viel einfach Lebenswissen in Schulen bringen. Statt Auswahlstunden finde ich wichtiger, finde ich fast wichtiger als den normalen Unterrichtsinhalt. Deswegen sehr, sehr großer Fan, was Ludwig und sein Team da aufbauen. Was wir noch machen, ist aber auch zum Beispiel ein Summercamp, wo wir sagen, wo wir letztes Jahr schon gemacht haben, hatten wir 6 Wochen lang immer 8 Gründerinnen und Gründer hier in München und die haben quasi zusammen gewohnt und an ihrem Startup gearbeitet und verschiedene Schulungen und Workshops, also alles auf cool, Schulung klingt immer so lame, gemacht. Mhm. Wir haben aber natürlich auch 14 Chapter in Deutschland und insgesamt der Dachregion, wo wir regelmäßig Veranstaltungen machen und das kann mal man kommt abends zusammen bei Pizza und quatscht ein bisschen sein. Das ist aber auch oft ein Vortrag von einem erfolgreichen Gründer zusammen mit einem Partnerunternehmen, wo man dann natürlich auch noch Know-how bekommt. Neulich zum Beispiel mit Osborne Clark, mit dem wir viel zusammenarbeiten, haben wir so eine Legal Office Hour gemacht. Das heißt auch wirklich einfach Knowledge, was junge Gründerinnen und Gründer brauchen, gerade wenn sie kurz vor der Gründung sind. Solche Formate machen wir und machen dann aber auch 2x im Jahr wirklich für unsere Mitglieder ein größeres Community-Event. Das sind quasi immer unsere nummerierten Events. Es ging mal los, Wife in 1.0, 2.0, jetzt sind wir mittlerweile schon beim 10.0, beim Jubiläum, auf das ich mich schon sehr freue. Und wir haben letztes Jahr noch angefangen, eine Young Founders Conference zu hosten. Das haben wir auch in München gemacht. Es waren 750, 800 Leute beim ersten Aufschlag, wo wir dann einfach nochmal im größeren Stil quasi junge Menschen, auch viele, die natürlich dann noch nicht gegründet hatten, zusammenbringen und über das Thema Unternehmertum sprechen, da auch wirklich extrem tolle Speaker da hatten, also die sehr, sehr viel Know-how haben, ein bisschen zum Gerhard Decker zum Beispiel, Julian Teike, diverse andere, die einfach dann ihr Wissen geteilt haben. Und das Schönste bei der YFC fand ich, dass wir so eine krasse Wohnzimmeratmosphäre hatten. Also es waren irgendwie 800 Leute und trotzdem war es so nahbar und die Speaker standen irgendwie auf der Treppe und haben mit den Gründern gequatscht und die Investoren standen irgendwie zusammen am Kaffeestand mit den Gründern und es war einfach so extrem locker. Also es gab nicht so diesen okay, Speaker kurz auf die Bühne, dann wieder VIP-Bereich und dann wieder mit dem Shuttle zum Flughafen, sondern es war einfach alles irgendwie so ein krasses Community-Gefühl. Und das ist, glaube ich, das, was YFN auszeichnet, dass wir sehr auf diese Community achten und sehr darauf achten, dass einfach die Stimmung offen ist und man sich einander unterstützt. Das ist extrem wichtig.
Ja. Mitglied werden bei euch ist auch nicht schwierig.
Nee, also wir gucken natürlich schon in gewissermaßen, also man bewirbt sich, man hat auch so ein Gespräch, dann bevor man quasi als Mitglied aufgenommen wird, weil wir schon einen gewissen Vibe-Check machen, weil wir natürlich diese Community auch entsprechend pflegen wollen. Und achten darauf, dass jetzt zum Beispiel jetzt nicht das zweite Mitglied dann Strukturvertriebler wird oder so. Also da achten wir schon sehr drauf, dass es halt schon für Startup-Gründer ist. Also wir uns ja schon eher mit dem Thema Startups beschäftigen. Gleichzeitig sind wir bei weitem nicht so kuratiert wie andere Initiativen, weil wir ja eben wollen, dass es für junge Menschen halt auch der erste Schritt ins Unternehmertum mit ist und so ihre erste Initiative ist. Deswegen ist es das nicht auf höchste Qualität bedacht. Das würde nicht den richtigen Sinn erfüllen, sondern eher deutlich breiter. Sonst hätten wir auch keine 1700 Mitglieder bisher.
Und in der perfekten Welt, was würdest du dir dann noch vorstellen, wünschen, damit das ganze Thema bei den jungen Menschen, und du hast ja auch eingangs gesagt, Mensch, es wäre toll, wenn eigentlich sich jeder mal, muss nicht jeder gründen, aber sich mal mit dem Thema eigenes Projekt auseinanderzusetzen, mal zumindest zu überlegen, damit das stattfinden kann und dann aber auch natürlich ein gewisses Unterstützungsangebot da ist, um ins Rollen zu kommen.
Ja, also wir brauchen einfach verpflichtenden Wirtschaftsunterricht an jeder Schule, zumindest mal ab der meinetwegen 9. Klasse. Mhm. Reicht meinetwegen auch 9., 10. Klasse, dass das jeder mal mitnimmt, im Gymnasium oder in weiterführenden Schulen dann vielleicht auch weiter. Aber ich glaube, das Grundverständnis für wie Wirtschaft und wie Geld und wie unsere Welt funktioniert, fehlt einfach bei ganz, ganz vielen jungen Menschen. Und das merken wir ja dann auch gesellschaftlich. Und ich glaube, wenn man das verpflichtend in den Lehrplan mit aufnimmt, hätte das auch einfach gesellschaftlich sehr, sehr viele Vorteile. Wir als Land hätten, glaube ich, noch mehr Möglichkeiten, Innovationen voranzutreiben, würden wahrscheinlich auch anders über Freiheit, über Geldanlage, über Arbeit nachdenken. Und ich glaube, es wäre auch wichtig, wenn man das macht mit Leuten aus der Wirtschaft. Also es gibt, ich kenne bestimmt Hunderte, die das, wenn wir nächste Woche sagen würden, hey, wir hätten jetzt die Möglichkeit in Bayern ab nächstem Schuljahr hier Wirtschaftsunterricht zu machen und dafür müsstest du dich eine Stunde die Woche 90 Minuten committen. Wahrscheinlich Hunderte innerhalb von wenigen Tagen, die sagen würden, ja, natürlich mache ich das. Und ja, natürlich nehme ich dafür meine Zeit, weil das ist wichtig und das braucht unser Land. Und ich glaube, was wir ganz viel merken, ist gerade von Unternehmern, die lange schon hier wirtschaften, ist, okay, es kommt irgendwie kein unternehmerischer Nachwuchs und es ist irgendwie nicht mehr diese Leistungsbereitschaft da. Das ganze Feedback, was ich oft bekomme. Und ich kann das nachvollziehen, weil ich glaube, gerade wenn man in Nachkriegszeiten angefangen hat, ein Unternehmen aufzubauen und natürlich der Wohlstand ein ganz anderer war, also nicht vorhanden war, dann hatte man natürlich eine ganz andere Leistungsbereitschaft. Jetzt leben wir in einem doch recht guten Wohlstand. Jetzt sollten wir aber dafür sorgen, dass das auch langfristig so bleibt. Und dafür braucht es Unternehmertum, dafür braucht es Leistungsbereitschaft. Und ich glaube, damit Menschen das machen und mehr Menschen das machen, braucht es Zugang dazu. Und den Zugang gibt es leider nur verpflichtend über die Schulen. Genauso wie es da Unterricht für Biologie und alles andere gibt, wäre es wichtig, dass es Wirtschaftsunterricht gibt.
Mhm. Da sprichst du noch ein spannendes Thema an, dieser Generationenvergleich. Du gehörst ja eigentlich per se auch zu einer Generation, der man eben jetzt nicht so nachsagt, vielleicht hungrig zu sein, sich überhaupt anstrengen zu wollen. Wie nimmst du das denn tatsächlich selber in der Praxis so wahr, auch im Austausch mit vielen jungen Menschen? Ist das so, ist da so ein, wie denken die im Zweifel über diese ältere Generation, die denen das ja vorwirft? Also wo stehen wir da tatsächlich?
Ich würde grundsätzlich sagen, dass unsere Generation schon sehr gewillt ist, Leistung zu erbringen. Jetzt hatte ich in den letzten Wochen sehr viele Gespräche mit wirklich sehr sehr erfolgreichen Unternehmern, die auch einfach in einem hohen Alter sind. Ein konkretes Beispiel letzte Woche mit einem 82-jährigen Self-Made-Milliardär. Der ist halt aufgewachsen mit 2 Mark am Tag und konnte sich kaum was zu essen leisten. Der hat natürlich einen ganz anderen Drive und seine einzige Möglichkeit für ein besseres Leben war unternehmerischer Erfolg. Mhm. Ich glaube, das gibt es so per se heute nicht mehr, weil es dafür den meisten zu gut geht. Ich glaube, es gibt es noch in Ausnahmefällen. Gerade sozialer Aufstieg ist da ja immer wieder ein Thema, was auch für mich ein Thema ist. Also es gibt es noch in Ausnahmefällen, aber dieser Hunger, der ist nicht mehr ganz so da. Dem würde ich schon zustimmen. Das heißt, der Grund, warum junge Menschen leistungsfähig sind, ist vielleicht ein anderer. Habe ich aber auch noch nicht ganz durchschaut. Also muss ich auch sagen, ich beschäftige mich gerade sehr aktiv mit dem Thema, weil es mich sehr interessiert. Mhm. Und weil es ja trotzdem sehr, sehr viele junge Menschen gibt, die sehr leistungsbereit sind. Es gibt ja genug, die sich irgendwie engagieren wollen und auch engagieren und super viel arbeiten und krasse Unternehmen aufbauen. Ich glaube, der Grund ist ein anderer und die Basis ist eine andere, aber ich habe noch nicht ganz verstanden, was es ist. So oder so würde ich aber sagen, wir auch als junge Generation müssen noch stärker der älteren Generation vermitteln, die auch dieses Land, muss man ja auch so sagen, wieder aufgebaut hat und diesen Wohlstand erarbeitet hat, vermitteln, dass wir hier weitermachen und dass wir daran glauben und dass hier nicht jeder sagt, okay, ja gut, Deutschland ist jetzt irgendwie auf dem absteigenden Ast, so lass mal ab nach Dubai oder lass mal ab ins Valley oder lass mal irgendwo sonst irgendwo hin, Hauptsache raus aus Deutschland, weil das war schön hier, das Kapitel, aber reicht dann auch. So, das kann ja nicht unser Anspruch sein. Das heißt, wir sollten ja stattdessen arbeiten und daran arbeiten, dass Deutschland diesen Wohlstand und die behält und diese Leistungsfähigkeit vielleicht wieder steigert.
Mhm. Ja, aber auch spannend zu hören, dass auch du da noch, sagt man neudeutsch, strugglest. Gleichzeitig, es geht ja nur um Ausgleich, ne, zwischen den Generationen, sich da irgendwie, weil wenn sich beide immer nur hin und her irgendwas beschimpfen und einander nicht verstehen, dann hilft das auch nichts. Und gleichzeitig eben tatsächlich zu sagen, Mensch, es ist komplex und das Verständnis und der Zugang und die Motivation, das sind einfach noch Faktoren, die man sich da ganz genau anschauen muss. Ein Punkt hast du vorhin, der glaube ich auch wichtig ist, neben diesen ganzen Unterstützungsangeboten, als du gesagt hast, du bist ja auch mit einzelnen Gründern, Gründerinnen im Austausch und entwickelst über die Zeit das Geschäftsmodell, man eruiert die Chancen. Vielleicht lass uns darauf nochmal jetzt eingehen, welche Tipps und Erfahrungen du auch schon den Junggründern, weil ich glaube, Erfahrung ist halt etwas, das können
ja
sehr junge Menschen noch nicht so stark haben, per se, ne, weil sie haben einfach nicht, konnten keinen Erfahrungsschatz aufbauen. Das ist aber etwas, wo sie profitieren können von anderen. Von daher aber vielleicht erstmal nochmal, was sind denn so aus deiner Sicht die Vor- und Nachteile, wenn ich jung gründe?
Ja.
Und dann können wir vielleicht nochmal darauf, welche Tipps man dann eben dementsprechend mitgeben kann.
Ja, also ich glaube, als junger Mensch hat man vor allen Dingen erstmal den Vorteil, dass man ja keinerlei Fallhöhe hat. Also es kann ja nicht so viel schief gehen. Das heißt, einfach anzufangen und einfach mal zu machen. Und gerade heutzutage ist die beste Zeit zum Gründen. Es ist so leicht, an der eigenen Idee zu arbeiten. Und wenn ich habe letztes Jahr nicht mit jungen Menschen, sondern eher mit Konzernführungskräften, mittelständischen Geschäftsführern und sowas, habe ich einen Workshop gemacht. Es war quasi ein Hackathon in einer Stunde. Und die hatten die Aufgabe, in zweier Teams innerhalb von einer Stunde eine Idee zu entwickeln, einen Businessplan zu entwickeln, einen Pitch-Deck zu entwickeln. Und dann haben wir am Ende haben wir sogar noch eine Pitch-Competition gemacht, wo auch noch vier von den Teams vorgestellt haben und die spontane Jury aus den anderen Teilnehmern auch noch ein Gewinnerteam announced hat. Und das haben wir alles in 60 Minuten gemacht. Und das mit Leuten, die vorher noch nie mit Gamma, was man für Pitch Deck nutzen kann, mit Manus, was man für Businessplan-Erstellung nutzen kann, mit ChatGPT, haben vielleicht die meisten schon mal gearbeitet, fatal, wenn nicht. Aber was man ja damit machen kann. Das heißt, und das war cool, weil die sind natürlich in ihrer Industrie und die sind jeden Tag mit den Problemen ihrer Industrie beschäftigt. Und sie hatten dann die Möglichkeit, mal an einem Samstagnachmittag zu sagen, boah krass, jetzt habe ich irgendwie dieses Problem, was ich jeden Tag sehe und einen Weg, wie ich aus diesem Problem sehr schnell einen Businessplan, einen Pitch-Deck und irgendwie einen Pitch mache. Und also mich hat das selber fasziniert, dass das funktioniert hat. Aber ich glaube, was ich damit sagen möchte, ist, es geht extrem schnell. Alles geht extrem schnell. Mhm. Und die einzige, dann kommen Kunden, kommt der Markt und Co., da dauert manches länger, als man das selber als junger Gründer immer mag. Aber die Idee zu entwickeln, und daraus einen Businessplan zu machen und das zu challengen und zu schauen, was gibt es schon am Markt und was funktioniert und was funktioniert nicht und wie kann ich das, was vielleicht funktioniert, aber noch besser sein könnte, besser machen. Das geht ja so leicht und das kostet ja auch quasi nichts. Also ich glaube, man kann mit $20 im Monat für welches KI-Tool auch immer, ich kann es empfehlen, kann man eigentlich schon fast alles erstmal machen, um eine Idee so weit zu bringen, dass ich mit Kunden sprechen kann. Und dann kann ich anfangen, mit Kunden zu sprechen. Und dann, ja, mein Leben im 21. Jahrhundert, schreibe ich halt potenziellen Kunden auf LinkedIn. Oder meinetwegen, gut, Facebook ist wahrscheinlich tot, je nachdem, welche Branche man macht, aber vielleicht auch auf anderen Kanälen. Mhm. Oder man macht ein E-Mail-Outreach. Und das Schöne ist auch bei E-Mail-Outreach, klar, man kann abgemahnt werden, aber ehrlicherweise, wenn dann ein 17-Jähriger schreibt, hey, ich arbeite an der Idee und ich habe gesehen jetzt in, keine Ahnung, in den meisten Anwaltskanzleien wird irgendwie super viel Zeit dafür wasted und ich habe mir hier immer Gedanken gemacht und mich würde interessieren, was sie dazu sagen. So könnten wir eine Viertelstunde callen, dann sagen die meisten nicht, okay, ich mahne jetzt den 17-Jährigen ab auf 1.000 Euro, sondern entweder archiviere ich die Mail oder ich melde mich zurück und sage, hey, klar, supporte ich. Ja. Die meisten Menschen wollen ja supporten und gerade als junger Mensch hat man halt den Vorteil, dass man sehr gern Unterstützung bekommt. Mhm. Dann kann ich mit 100 Leuten sprechen über meine Idee und dann weiß ich danach, dass meine Idee Trash ist, aber ich weiß, was stattdessen funktioniert. Und das ist ja ideal, das will ich ja. Dann habe ich das Feedback vom Markt bekommen und kann was entwickeln, was der Markt wirklich braucht und kann anfangen, es zu verkaufen und habe bestenfalls schon die ersten paar Dutzend Pilotkunden, weil ich ja vorher mit denen gesprochen habe. Und das alles, klar, 100 Interviews zu führen, dauert vielleicht 2 Wochen, aber das alles dauert ja nicht viel Zeit und das kann man ja auch easy neben der Schule machen. Das ist ja nicht komplex, das ist keine schwierigen Aufgaben. Was dann komplex ist, die ganze Bürokratie. Dafür haben wir einen tollen Crashkurs Bürokratie gemacht, auch mit dem Young Founders Network. Mehrere Folgen, die einfach nur beschreiben, wie man gründet, wie man sich im Transparenzregister anmeldet, dann auch Thema Crashkurs Buchhaltung, wie eigentlich Buchhaltung und Steuern und alles funktioniert. Weil da muss man natürlich in Deutschland leider mehr aufpassen, als das in der Anfangsphase sein sollte. Muss man clean machen. Gerade wenn man unter 18 gründet, dann hat man ja nochmal mehr Herausforderungen. Der Jakob Hebenstreit war ja auch bei dir. Mhm. Der wohnt ja auch bei uns hier im Hackerhaus. Er hat das ja gut beschrieben, wie man dann unter 18 auch die volle Geschäftsfähigkeit bekommt. Sonst wartet man halt, bis man 18 ist oder macht es erstmal über die Eltern oder über eine andere Gesellschaft, weil man halt nicht die volle Geschäftsfähigkeit bekommt. Aber dann kann man eigentlich sehr einfach loslegen. Bestenfalls sucht man sich noch 1-2 Mentoren, vielleicht einen Mentor, der das, was man selber macht, so vor einem Jahr oder zwei gemacht hat. Also jemand, der einfach selber noch sehr jung ist und sehr nah dran ist und die Probleme vielleicht noch besser nachvollziehen kann, teilweise, die man hat, als jemand, der vielleicht schon 20 Jahre im Business ist oder 30 Jahre im Business ist und extrem erfolgreich ist. So einen Mentor sucht man sich aber am besten auch, weil Leute, die 30 Jahre Business-Erfahrung haben, sind halt einfach unfaire Game-Changer. Und mit denen sparen kannst, wenn man sich da Support holen kann, wenn es auch nur um das Thema Co-Founder-Beziehung oder andere Themen geht, ist da Input immer sehr wertvoll. Und so ungefähr würde ich anfangen. Genau, bestenfalls sucht man sich einen Co-Founder dazu. Ich glaube, in Zeiten von AI und Co., also ist tatsächlich so ein AI-Tool auch gar kein schlechter Co-Founder. Ja, schon immer Fan von Human Interaction. Und Gründen kann schon sehr einsam sein. Vielleicht muss es aber gar kein Co-Founder sein mehr heutzutage. Ich war lange Verfechter vom Co-Founder. Ihr nutzt jetzt selber lange Poki, das ist so ein AI-Tool, quasi im Messenger. Das ist quasi mein 1:1 Sparringspartner für alles, was ich mache. Also das Ding weiß alles über mein Leben. Ist ein bisschen wie Open Claw, wenn man vergleichen, nur dass nicht ganz so viel Access auf alles hat und Faxen anstellen könnte. Aber damit challenge ich alles und mein Leben, mein Privatleben, meine verschiedenen Unternehmen, Ideen, die ich habe. Das gibt mir Input, das sendet mir Reminder und Co. Also es ist ein richtiger Sparringspartner. Ich glaube nicht, dass das ein Co-Founder per se ersetzt, aber ich bin auch nicht mehr so sehr drauf, dass ich sage, man muss immer einen Co-Founder haben. Wenn man kann.
Ja. Aber es ist schon so, dass gerade dieses alleine Gründen und am Ende des Tages diejenigen, die sich selbstständig machen, ist nicht ein Startup gründen, sondern die sich selbstständig machen, die gründen ja zu über 80% wirklich solo. Ja. Das heißt, du machst die meisten Dinge mit dir aus, trägst irgendwie die ganzen Konflikte und die ganzen Dinge, die vielleicht schief gehen oder wo du nicht genau weißt, was du machen sollst, trägst du immer mit dir rum. Ja. Da kann natürlich einfach eine KI als Tool zum Challengen, zum Mensch, gib mir mal Feedback, analysiere das mal kritisch, schon super hilfreich sein. Natürlich kann dich die KI nicht in den Arm nehmen, ja, ne, in dem Moment. Also da fehlt ja auch die emotionale Bindung, die vielleicht durch einen Mitgründer dann da ist. Auf der anderen Seite kann das mit einem Mitgründer emotional auch mal in eine ganz andere Richtung schießen. Also in Konflikten. Ne? Also es kann positiv und negativ menschlich dann wirken. Aber tatsächlich da jemanden oder zumindest ein Tool zu nutzen, um einfach Dinge zu challengen, zu analysieren, damit man das nicht mit sich alleine rumträgt. Ich glaube, das ist schon ganz, ganz wichtig. Und es kann aber im Endeffekt auch ein Mentor sein, so wie du das beschrieben hast. Wo würdest du denn die größten Nachteile sehen, vor denen du zumindest, die sich zumindest junge Menschen bewusst machen sollten, weil dann kann ich ja schon mal daran arbeiten, beziehungsweise weiß, was da so auf mich zukommt, aber ja. Nachteile, wenn ich jung gründe.
Ja, Nachteile ist natürlich immer ein großes Wort.
Oder besondere Herausforderungen.
Besondere Herausforderungen, ja. Ich glaube, man muss sich schon bewusst sein, dass man einen anderen Lifestyle lebt als die allermeisten anderen jungen Menschen. Und das beginnt mit, wie viel Zeit habe ich für Freunde, wie viel Zeit habe ich vielleicht für Party, wie komme ich vielleicht in anderen Bereichen meines Lebens voran, was Beziehungen, was Studium angeht. Also je nachdem, wie man das gestaltet, und da gibt es natürlich keinen einen richtigen Weg oder einen Weg, den alle wählen oder whatever. Mhm. Aber man muss sich bewusst sein, dass natürlich, wenn man viel Zeit in sein eigenes Unternehmen reinsteckt, diese Zeit für andere Sachen einfach nicht da ist. Und die wenigsten Gründer, die wirklich was reißen im jungen Alter, die ich kenne, sind halt irgendwie viel auf Partys oder viel mit Freunden unterwegs oder machen oft Urlaub oder haben irgendwie, doch viele haben eine Beziehung, aber haben irgendwie großartig Zeit für eine Beziehung. So, man muss da schon Abstriche machen, dem muss man sich bewusst sein. Ich glaube, ein großer Abstrich, den man machen kann, ist schon mal Social Media. Da spart man schon mal ein paar Stunden am Tag, wenn man so der Statistik anschaue. Das ist crazy. Deswegen, dem muss man sich klar sein. Und ich glaube, gleichzeitig sollte man das machen, was man gern macht. Also ich hatte nie das Gefühl, dass mir irgendwas anderes fehlt, weil ich schon immer... ich meine, wenn man Veranstaltungen geht und mit anderen Gründern dann auf eine Party geht das ja auch. Das ist ja auch eine Option. Ich hatte nie das Gefühl, dass mir was fehlt, so als junger Mensch in den letzten Jahren. weil ich aber auch alles, was ich gemacht habe und das nach wie vor extrem gern mache und nicht das Gefühl habe, irgendjemand zwingt mich jetzt dazu, das zu machen, sondern ich habe ja selber den Antrieb und ich will das, was ich mache, ja machen. Also es ist ja meine freie Wahl. Deswegen sollte man sich da schon überlegen, was ist mein Antrieb, warum möchte ich überhaupt Unternehmer sein, warum möchte ich Gründer sein, warum möchte ich das alles machen und ist mir das auch alles wert? Oder gucke ich vielleicht in 6 Jahren drauf zurück, habe mal irgendwas gemacht, weil ich mir dachte, ich muss das unbedingt machen, weil nur dann bin ich irgendwie gesellschaftlich akzeptiert oder kann viel Geld verdienen oder whatever und gucke dann mit Mitte 20 drauf und denke mir, boah, fuck, eigentlich habe ich jetzt meine ganze Jugend in irgendein Projekt gesteckt, was überhaupt nicht funktionieren konnte, weil es ja gar nicht meine Passion ist. Und das ist, glaube ich, ein Thema, mit dem man sich als junger Mensch zumindest mal kurz beschäftigen sollte. Was aber auch nicht heißt, dass man, wenn da mal irgendeine Herausforderung kommt, direkt aufgeben sollte. Ich glaube, das ist auch extrem wichtig. Junge Menschen sind ja schon tendenziell eher sprunghaft und haben meist im jungen Alter ja in den meisten Fällen eher wenig Resilienz aufgebaut. Ein Unternehmertum ist auch eine tolle Möglichkeit, Resilienz aufzubauen, zumindest wenn man es nicht gleich wieder wegschmeißt. Deswegen, es macht aus allem, glaube ich, schon einen sehr, einen Menschen, der einfach sehr gut mit Problemen umgehen kann und der einfach sehr gut Lösungen finden kann. Und egal, ob man das dann in 10 Jahren oder mit 30 auch noch macht oder irgendwann sagt, hey, ich habe es probiert, es hat mir nicht gefallen, ich mache jetzt mal irgendwie noch ein Studium oder eine Ausbildung und arbeite dann ganz normal. Man hat auf jeden Fall extrem viel gelernt. Und das ist, glaube ich, schon vorteilhaft. Ich habe mir selber irgendwann mal gesagt, ich mache bis 30 einfach das, worauf ich Lust habe. Und wenn alles nicht geklappt hat, dann gehe ich wieder studieren und gehe irgendwie in einen normalen Job. Gut, ich glaube, Studium ist bis dahin eh hinfällig. Mache ich vielleicht eine Ausbildung zum Tischler oder so, mache dann einen normalen Job. Aber bisher funktionieren die Sachen ja auch ganz, ganz gut. Und ich glaube, diese Flexibilität kann man sich als junger Mensch geben. Also unsere Welt moves eh so fast mal zu sagen, okay, ich mache jetzt mal ein Startup-Jahr oder 2 und probiere Sachen aus, aber bin auch wirklich produktiv. Also mal jetzt nicht so, ich mache ein Startup-Jahr und travel dann die ganze Zeit rum und gucke mir da irgendwie ein paar YouTube-Videos an, wie andere Unternehmen bauen. Das ist es nicht. Aber sich die Zeit zu geben, auszuprobieren, bevor man vielleicht ins Studium springt oder eine Ausbildung, halte ich für sehr wichtig.
Das hat er gerade gesagt, ne? Es kommen Herausforderungen, man muss auch resilient entwickeln und resilient sein. Lass uns dann noch zum Schluss auch noch mal ein bisschen auf dich schauen. Was war denn deine größte Krise bisher?
Wie viel Zeit haben wir? ich habe ja ein gewisses Talent dafür, tendenziell zu viel zu machen und mir eher mehr Projekte aufzutischen als weniger. Was natürlich regelmäßig dazu führt, dass ich an ein gewisses physisches und psychisches Limit komme. Selten so, dass es irgendwie darüber hinausgeht. Also ich glaube, mittlerweile kann ich es ganz gut managen, wie viel ich tatsächlich machen kann und wann ich auch weiß, dass ich vielleicht Projekte abgeben muss und oder auch gar keine neuen nehme, zum Beispiel jetzt gerade und auch perspektivisch wahrscheinlich die nächsten Jahre. Das ist natürlich wichtig, dass man das irgendwo lernt. Was sind eigentlich seine eigenen Grenzen? Wie kann man sie aber auch verschieben? Wie kann man Dinge ausprobieren?
Wie merkst du das, dass du an diese Grenzen, also wie äußert sich das?
Indem man, also bei mir persönlich, dass ich einfach merke, okay, jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich quasi nicht mehr kontrolliert die Sachen bearbeiten kann, sondern quasi unter Druck Sachen abarbeiten muss, mehr oder weniger. Also ich bin eigentlich schon ein Mensch, der seine Sachen plant und auch mit einem gewissen Timeboxing dann gewisse Dinge macht und Projekte priorisiert oder auch Prioritäten verschiebt. Und ich durfte ja in den letzten Jahren, ich glaube, so meine Peak-Phase war, oder eine der Peak-Phasen, wo es zum Beispiel sehr intensiv war als ich ja noch Vollzeit gearbeitet habe, im Scale-Up damals dann parallel Freitagabend und Samstag immer studiert habe und dann auch in die studentische Unternehmensberatung gegangen bin, was eigentlich auch gerade im ersten Semester schon mindestens so 25, 30 Stunden die Woche sind. Das war zum Beispiel so ein gewisser Peak, wo ich gesagt habe, hey, das ist jetzt ein Limit, so da muss ich irgendwas dran verändern. Hab dann gesagt, okay, ich gebe meinen Vollzeitjob auf und werde Vorstand in der studentischen Unternehmensberatung, weil ich das zum damaligen Zeitpunkt sehr viel wertvoller fand, auch rückblickend, also sehr viel mehr gelernt als im Vollzeitjob. Durfte mit extrem tollen, smarten, ambitionierten Menschen zusammenarbeiten, habe da ja auch meinen Co-Founder kennengelernt, daraus Spreadly gegründet, unsere erste Firma. Also das war schon sehr wertvoll. Gleichzeitig letztes Jahr hatte ich auch im November wieder so eine Phase oder im Oktober noch mehr. Da lief natürlich dann die Vorbereitung für den Fund Gleichzeitig haben wir hier unser Hackerhaus in München, wo wir mit mehreren Gründern zusammenwohnen, was irgendwo betrieben gehört. Und dann haben wir die Young Founders Konferenz ja relativ kurzfristig, dann 6 Wochen vorher, von Leipzig nach München umgezogen. Das heißt, wir mussten auch von 0 Tickets dann irgendwie auf 800 Tickets kommen und neue Partner, neue Speaker und dann hier dann auch während der Konferenz noch die Afterparty gemacht und Leute untergebracht. Also das war schon, dann hatte ich gerade Anfang Oktober meinen Welpen bekommen, so ein Hundewelpen. Es ist auch ein bisschen Arbeit, wie man sich vorstellen kann. Das war auch so eine Phase, wo ich dann schon an ein gewisses Limit gekommen bin. Und dann auch Mitte Dezember dann gemerkt habe, dass, also Limit heißt bei mir dann meist nicht, dass ich irgendwie, keine Ahnung, direkt ausfalle oder nicht mehr kann oder irgendwie Burnout habe oder jetzt das Gefühl habe, ich müsste jetzt ein Wochenende an Tegernsee oder so, sondern das heißt bei mir eher, dass ich deutlich mehr quasi Energie, die ich habe, verbrauche, als ich sollte. Mhm. Und dann habe ich Mitte Dezember dann gemerkt, okay, dass jetzt meine Energiereserven einfach aus waren für das Jahr. Und dann war auch ab Mitte Dezember quasi nichts mehr. Dann habe ich über Weihnachten eine Woche gar nichts gemacht. Und das war auch sehr, sehr wertvoll. Aber ich glaube, um da hinzukommen und um das zu lernen, muss man halt auch Sachen machen. Und ich glaube, da kann man schon ruhig mal über seine Grenzen hinausgehen. Also ich glaube, man lernt ja nur seine Grenzen, wenn man wirklich mal da hinkommt oder auch mal darüber hinausgeht. Das muss jetzt nicht gleich in irgendwelchen im Burnout enden oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, es ist extrem wertvoll. Und deswegen lieber mal mehr machen und lieber auch das ist ein Learning als junger Mensch, dass man eigentlich ohne große Probleme machen kann. Die meisten in meinem Umfeld sind ja in der Initiative. Ich war ja selber in verschiedenen Initiativen, habe eine mit aufgebaut und war oft im Vorstand. So natürlich enttäuscht man dann mal Leute. Und das gehört auch dazu. Und auch das ist ein grandioses Learning. So, es ist eine ehrenamtliche Initiative, wo man natürlich auch niemanden enttäuschen möchte und wo es umso schwerer ist, wenn man das macht. Aber lieber da das Learning, als wenn man irgendwann das Learning das erste Mal in seinem Fulltime-Job hat, dass er die Arbeitswoche vielleicht doch mehr als 40 Stunden haben könnte und mehr Druck da sein kann und Co. Also ich glaube, das sind alles so Sachen. Und als junger Mensch verkraftet man das ehrlicherweise extrem gut. Mhm. Also das würde ich alles lieber früher machen, als dann später.
Ja, kann ich dir auch sagen. Ich habe zwar relativ spät gegründet, mit kurz vor 30, aber es ist schon ein Unterschied, welches Energielevel man da hat, als dann 10 Jahre oder jetzt 15 Jahre später. Das verschiebt sich und man muss mit seinen Energiereserven, gerade wenn dann auch noch Familie, Kinder und so weiter dazukommen, deutlich anders umgehen und man kann einfach nicht mehr so schnell und viel laufen wie damals. Ein Punkt aber vielleicht noch rausgegriffen, weil du das auch gesagt hast, wie du deinen Alltag strukturierst mit Timeboxing. Welche Tipps hast du da? Weil gerade, ne, du hast ja auch gesagt, viele Projekte gleichzeitig. Also was ist so dein Erfolgsrezept für dich, um gut durch den Tag zu kommen?
Es schwankt immer mal wieder, je nach Phase, muss ich fairerweise sagen. Also ich probiere in der Regel, es eine sehr starke Deep-Work-Phase zu haben. Also wo ich wirklich auch keine Meetings habe, nicht gestört bin und länger am Stück arbeiten kann, um dann ja entweder richtige Deep-Work-strategische Sachen zu machen, auch viel dann mit ChatGPT zusammen oder an irgendwelchen Kalkulationen zu arbeiten oder was weiß ich. Also je nachdem, welche Tasks halt anfallen, die zu machen. Gerade habe ich so eine Phase, wo ich einfach aufgrund der Umstände oder dem, woran wir gerade arbeiten, einfach sehr responsive sein muss. Das heißt, ich probiere eigentlich wenig nicht erreichbar zu sein. Ich habe mein Handy eigentlich selten komplett irgendwie auf Flugmodus oder bin gar nicht erreichbar. Einfach weil es aktuell wichtig ist, dass ich sehr gut erreichbar bin. Das heißt, ich habe wenig Deep Work Phasen, probiere mir trotzdem natürlich dann entsprechend meine Themen, je nachdem, woran ich gerade arbeiten muss, entsprechend zu blocken im Kalender. Aber ich bin deutlich flexibler, keine Ahnung, jetzt in 10 Minuten in den Call zu jumpen, wenn es halt notwendig ist, als ich das normalerweise an einem Montagvormittag bin, wo ich eher vielleicht lieber Deep Work machen würde. Mhm. Aber grundsätzlich muss es für einen selbst passen. Also ich habe einen befreundeten Unternehmer, der ist 50, der steht seit 25 Jahren um 4 Uhr morgens auf, weil er weiß, er kann die ersten 4 Stunden des Tages komplett ungestört arbeiten. Mhm. Und sein unternehmerischer Erfolg gibt ihm recht. Also es ist grandios. Und ich verstehe das total, das zu machen. Ich habe auch Phasen, wo ich das mache, wo ich wirklich um 4 Uhr jetzt nicht, aber um 5 Uhr aufstehe und dann auf die ersten 3 Stunden nicht erreichbar bin und einfach meine Sachen machen kann. Also da geht schon echt viel voran. Also kann ich wirklich recommenden. Aber es muss halt auch für einen selbst passen. Wenn man um 5 Uhr aufsteht und dann die ersten 2 Stunden müde ist und nichts auf die Reihe bekommt, dann kann man es auch lassen. Und gleichzeitig so eine Phase, wo man einfach ungestört ist, sich nicht ablenken lässt, ist halt essentiell, um irgendwie voranzukommen.
Darius, vielen Dank für die Einblicke. Zum Abschluss jetzt nochmal vielleicht die Flughöhe nochmal wieder ein bisschen erhöhen. Was sollen junge Menschen aus deiner Sicht zum Thema Gründen mitnehmen? Vielleicht nochmal verbunden mit den aus deiner Sicht auch wichtigsten Ratschlägen, gut und erfolgreich anzufangen.
Es ist nicht so schwer, wie ihr denkt. Der Einstieg ist gerade heutzutage extrem leicht möglich, wie vorhin beschrieben. Einfach anfangen, einfach was entwickeln, an der Idee arbeiten und mit Leuten darüber sprechen. Also wirklich auch keine Angst haben, darüber zu sprechen. Ganz viele junge Menschen haben Angst, und glaub mir immer meine Idee. Idee ist not the point. Ihr müsst ja halt executen. Und wie auch immer ihr das macht, am besten holt ihr euch Feedback vom Markt dafür, von euren Kunden, dann baut ihr auch ein besseres Produkt. Sucht euch quasi like-minded people, dafür haben wir ja solche Initiativen, gibt es auch diverse andere, wo man einfach merkt, okay, ich bin nicht der einzige Alien hier, der sowas macht. Es gibt andere, die auch so denken, von denen ich auch lernen kann, die auch wahrscheinlich dann sehr gute Freunde werden. Und sucht euch bestenfalls Mentor, Vorbilder. Sollten ehrlicherweise nicht die ganzen YouTube-Gurus sein, sondern halt wirklich eine Person, mit der ihr redet, also die ihr persönlich dann kennt, die euch auch kennt und die findet man am besten wahrscheinlich über Veranstaltungen, indem man sie mal anspricht oder über irgendwelche kleineren Gesprächskreise, wo man dann sie mal approacht oder auch kann auch mal Outreach probieren. Man sollte ein bisschen kreativer sein dann wahrscheinlich oder im Umfeld mal schauen. Aber auf jeden Fall jemand, mit dem ihr sparen könnt und das bestenfalls regelmäßig, der da ist, wo ihr hin wollt. Mhm. Das hilft sehr.
Ja, zwei Punkte, die relativ spannend sind. Also dieses Thema, mir kann jemand meine Idee klauen, wir haben ja bei Für Gründer auch schon 2010 auch mal das ein oder andere Event gemacht. Und das war auch immer so eine klassische Frage, oder wenn Gründer mal angerufen haben und dann gefragt hat, ja, was wollt ihr denn genau machen? Ja, das will ich vielleicht jetzt nicht so sagen. Also das ist schon, seit damals ist das so ein Thema, dass da irgendwie so eine, ich darf über meine Idee nicht reden oder ich suche Investoren, aber was ich mache, das will ich noch nicht so genau verraten. Also das waren immer so Diskussionen, damals durchaus mit deutlich älteren Menschen. Ne? Ja. Also dieses, ist meine Idee aber es hilft nichts. Ne? Es kann für immer deine Idee bleiben. Die Idee ist auch noch lange keine Geschäftsidee. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Und die kann nur zu einer Geschäftsidee werden, wenn man mit Leuten darüber spricht, sich das Feedback einholt und damit ja auch feststellt, wollen die Leute überhaupt Geld dafür bezahlen und löse ich damit irgendein Problem. Ja. Und selbst dann, du hast es gesagt, es ist die Execution, also jemand, der mit der Leidenschaft, der auch mit der Kompetenz und der auch zur Idee passt. Ne? Also nicht jeder kann jetzt einfach irgendeine Idee übernehmen und sagen, ich mache das genauso gut wie du jetzt. So, ne? Das funktioniert einfach nicht.
Genau so ist es, ja.
Ganz spannend, dass du dieses Thema Austausch nochmal erwähnst. Ne? Ich hatte letzte Woche mit dem André Volkmann, Gründer aus Bremen, der ein Getränke-Startup aufgebaut hat, wurde dann letztes Jahr von More Nutrition übernommen. Und dessen wichtigster Tipp und die oberste Pflicht eines CEO ist es, zu netzwerken und rauszugehen, mit Leuten zu sprechen, sich ein gutes Netzwerk aufzubauen, sei es für fachliche Unterstützung, sei es für Investoren dann später. Also dieses Thema nochmal ganz, ganz wichtig und kann man gar nicht unterschätzen oder überschätzen.
Fully agreed. Habe ich gar nicht drüber gesprochen. Sonst, spannend, Netzwerk ist sonst total mein Thema. Aber essentiell. Also wirklich Netzwerkaufbau. Dafür helfen natürlich auch wieder Initiativen, dafür hilft Engagement. Ich saß neulich in dem Termin mit dem 82-jährigen Self-Made-Milliardär und da war auch einer seiner Mitarbeiter dabei und der hat dann gefragt, wie wir oder woher wir eigentlich die ganzen Leute kennen. Und ich habe quasi gesagt, ja, wir machen coole Sachen und lernen darüber coole Leute kennen. Und das ist eigentlich der Kern. Wenn man was macht und wenn man was vorantreibt, dann lernt man auch spannende Menschen kennen, die einen dabei unterstützen auf der Journey. Und eins führt zum anderen. Netzwerk wächst ja exponentiell. Und das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, dass so früher man anfängt, coole Sachen zu machen, desto höher ist dann der Return. Das merke ich jetzt mit Mitte 20. Ich habe ja nicht angefangen, Netzwerk aufzubauen, sondern weil ich es halt irgendwie cool fand und die Leute cool fand. Aber die Möglichkeiten, die daraus entstehen, das erkennt man erst Jahre später. Und das ist unendlich viel wert. Ja.
Dann ist das doch nochmal ein schönes Schlusswort. Darius, vielen Dank dir. Toi, toi, toi. Weiterhin viel Begeisterung für das Thema, dass ihr viele junge Menschen erreicht. Und vielleicht ergeben sich in der Zukunft auch Kooperationsmöglichkeiten noch zwischen uns. Darius, vielen Dank.
Vielen lieben Dank dir, René. Danke dir. Hat Spaß gemacht. Ciao.
Bis dann. Ciao, ciao. Vielen Dank auch an dich fürs Zuhören. Wenn du Fragen hast zum Podcast oder Themenvorschläge hast, schreib gerne an podcast@für-gründer.de und abonniere doch gerne den Kanal, damit du keine Folge verpasst und außerdem damit unsere Arbeit unterstützt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.